Ja, mein Name ist Walter Pelzer. Ich wohne in Neuss und habe das Vergnügen, Leiter der Deutschen Raumfahrtagentur zu sein, die im DLR ist. Also wir sind Bestandteil des renommierten und schönen Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt.
Okay, für unsere Hörer, weil die es ja nicht sehen, beschreibe ich das mal kurz. Also man kommt hier rein, eine große Halle, hier hängt die ISS und hier sind ganz viele Exponate ausgestellt, die mit der Luftraumfahrt zu tun haben. Die deutschen Astronauten sind hier verewigt. Ist das für Sie auch sowas? Hatten Sie als Kind den Wunsch, auch Astronaut zu werden? Oder wie ist das bei Ihnen gewesen? Wie sind Sie dazu gekommen?
Also ich bin natürlich extrem technikaffin, Technologie und Wissenschaft interessieren mich sehr. Und da ist natürlich klar, dass man auch sagt, man möchte mal Astronaut werden. Allerdings war das für mich so unerreichbar weit weg, dass ich mir nie hätte vorstellen können, dass es die Möglichkeit gibt, eine Sache, an der wir arbeiten, klarzumachen, dass jeder die Chance hat, Astronaut oder Astronautin zu werden, dass das nicht so weit weg ist, dass es an einem selber liegt, das zu schaffen, dass es zum Glück bei uns die Möglichkeit gibt in Deutschland, dass jeder diesen Wunsch verwirklichen kann. Und also von daher habe ich schon ein großes Glück, dass ich diesen Job mit diesen tollen Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten kann, durchführen kann.
Aber ist das nicht auch dann irgendwie schade, wenn man die ganze Zeit über solche Dinge spricht, die so weit weg sind, aber man kommt nicht hin, man ist hier auf der Erde?
Ach nein, also nee, definitiv nicht. Mir fällt da jetzt spontan, ich weiß nicht, ob der Vergleich passt, ein Gynäkologe ein, der kriegt ja auch keine eigenen Kinder und ist trotzdem froh, wenn er eine Geburt dann ordentlich rüberbringt. Ich weiß nicht, ob der Vergleich passt, fällt mir jetzt spontan dazu ein. Aber überhaupt nicht. Ich bin einfach nur begeistert, Teil einer tollen Mannschaft aus meiner Sicht zu sein, die exzellente Projekte macht, die das Leben auf der Erde besser machen wollen und auch können und die uns in ganz, ganz vielen Bereichen unseres täglichen Lebens nach vorne bringen. Dafür müssen wir uns manchmal aus der Erde so ein bisschen hinfortbewegen, weil wir da einfach eine bessere Sicht auf die Erde haben, andere, ich sag mal, Schwerelosigkeit oder Microgravity vorliegen, womit wir Dinge besser verstehen, die wir dann hier unten auch besser nutzen können. Also ich bin einfach nur begeistert und bin da kein bisschen traurig, dass ich nicht Astronaut sein kann in der Zukunft. Dafür bin ich auch schon ein bisschen alt.
Und Luft- und Raumfahrt heißt halt, es geht auch darum, dass außerhalb der Erde Dinge erforscht werden. Also es geht um Forschung oder wie verstehen Sie Ihren Job?
Forschung ist ein ganz klarer und fester Bestandteil. Das Raumfahrtmanagement hat die Aufgabe, sowohl Wissenschaft am Rande, also Spitzenwissenschaft zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass die Wissenschaft, die wir im Raumfahrtbereich durchführen, uns passt mit unserem Wissenschaftsprofil, was wir in Deutschland haben, dass wir in diesen Bereichen uns auch entsprechend weiterentwickeln, um im internationalen Bereich ein interessanter Partner für die anderen Wissenschaftsorganisationen und großen Raumfahrtländer zu sein. Das ist der eine Bereich. Auf der anderen Seite ist aber auch ganz, ganz klar unsere Aufgabe, eine Industrie zu entwickeln, weiterzuentwickeln, dabei zu unterstützen, Wettbewerbsvorteile zu kreieren. Denn Raumfahrt, ich würde sagen, ist noch kein funktionierender Markt. Es ist nicht wie Automotive-Bereich oder Chemie-Sektor, wo wir einen funktionierenden, offenen, globalen Markt haben. Es sind abgeschottete Märkte, weil der institutionelle, also der staatliche Bereich sehr, sehr groß ist. Wir bewegen uns aber auf einen Kommerzialisierung des Alls vor. Ich habe eben das Beispiel mit Bartolomeo oder eben der japanischen Plattform genannt, die eben zur Kommerzialisierung auch der ISS genutzt werden soll. Und hier müssen wir die Industrie darauf vorbereiten. Das heißt, wir arbeiten hier auch ganz klar mit der Industrie zusammen. Was können wir tun? Wo sind wir wirklich spitze? Dass wir nicht nur im deutschen und europäischen Sektor, sondern auch international unsere Unternehmen, unsere Industrie so platzieren, dass sie entsprechende Aufträge bekommt, wächst und gedeiht.
Jetzt ist das für mich so, ich komme hier rein und kenne das Ganze ja noch nicht, aber ich kriege hier große Augen. Man sieht hier das riesige Modell von der ISS an der Decke schweben. Ist das für Sie noch was Besonderes, so dass Sie da manchmal denken, boah, Wahnsinn, oder gewöhnt man sich da sehr schnell dran?
Nein, es ist Ich weiß nicht, ob sich Menschen daran gewöhnen, das kann sein. Ich habe mich bisher noch nicht daran gewöhnt. Ich bin jeden Tag fasziniert, nicht nur von der ISS, auch vom Orion-Modul, wo wir gerade wir als Deutsche extrem stolz drauf sein dürfen, weil wir über 50% des sogenannten europäischen Service-Moduls dazu beisteuern aus Bremen. Eine Sache, wo wir wirklich, wirklich stolz drauf sein können und was durch, ich sag mal, jahrelange Aufbauarbeit auch gemacht wurde. Und ich bin wirklich jeden Tag froh. Ich habe das in irgendeinem anderen Interview mal gesagt. Jeden Tag, wenn ich in den Spiegel schaue und rasiere, kriege ich das Grinsen nicht aus der Hand und aus dem Gesicht. Entschuldigung, aus der Hand, den Spiegel. Den Spiegel nutze ich überwiegend, um reinzuschauen, nicht um in die Hand zu nehmen. Da bekomme ich das Grinsen und das Lächeln nicht aus dem Gesicht, weil ich so froh bin, dass ich diesen Job habe. Das ist wirklich eine schöne Sache.
Orion-Modul müssen Sie vielleicht für unsere Hörer noch mal einmal erklären. Was ist das?
Ja, sehr gerne. Viele haben vielleicht davon gehört, die Amerikaner planen 2024 wieder die erste Person, sie sagen den ersten Mann, auf dem Mond zu haben. Sie wollen anschließend auch die erste Frau auf dem Mond haben. Und diese Mission wird nicht von der NASA alleine gemacht, sondern es ist ein Verbundprojekt, wie die ISS eben auch. Und ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Mission ist der sogenannte Orion-Modul, das aus zwei Teilen besteht, aus der vorderen Kapsel. Ich kann das jetzt nur beschreiben. Hier, sie liegt vor uns. Dieser obere Teil wird aus der amerikanischen Seite dargestellt. Und der untere Teil, das sogenannte Service-Modul, wo alle, ich sag mal, antriebs- und lebenswichtigen Einheiten auch drin sind, die, ich sag mal, die Kapsel erst dazu befähigen, durchs All zu fliegen, zu manövrieren, alle notwendigen Treibstoffe und Ressourcen bereitzustellen, mit Ausnahme der Sauerstofftanks an der Seite, die kommt aus Bremen und wird von der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur, bereitgestellt. Und die ESA ist ja ein Verbund von 22 Raumfahrtagenturen. Die ESA selbst hat kein eigenes Geld, sondern die Mitgliedstaaten der ESA finden sich zusammen und bestimmen das Programm auf Basis von Vorschlägen der ESA und können so was leisten, was einzelne Mitgliedstaaten nicht erreichen könnten. Also wir wären alleine kaum in der Lage, dieses Service-Modul herzustellen und zu finanzieren. Oder es wäre mehr oder weniger das Einzige, was wir machen könnten. Noch besseres Beispiel wäre Galileo oder Copernicus-Konstellationen, die wir haben, die wir als Deutschland nicht in der Lage wären, alleine zu machen, im Verbund mit der Europäischen Union bei Galileo und Copernicus oder hier mit der ESA im Rahmen des Service-Moduls sind wir aber in der Lage, eben solche Projekte zu stemmen. Und wir können besonders stolz deswegen darauf sein, es ist das erste Mal, dass die Amerikaner sich bei einem so missionskritischen Bauteil, wenn dieses Teil nicht rechtzeitig da ist, wird die Mission nicht stattfinden. Wenn dieses Teil nicht funktioniert, wird die Mission nicht funktionieren. Das ist das erste Mal, dass die Amerikaner sich da auf einen Zulieferer verlassen, der nicht auf amerikanischem Grund und Boden ist. Ich denke, das ist schon ein tolles Zeichen. Es ist Gegenstand sogar, also daran merkt man, wie wichtig das auch gerade für Amerikaner ist. Ein Gegenstand von Diskussionen im amerikanischen Kongress noch letzten November gewesen, wo der damalige NASA-Verantwortliche Rede und Antwort stehen musste, wie er denn auf die Idee käme, so etwas eben an Zulieferer außerhalb der Vereinigten Staaten zu geben. Und wo er sagte, die Europäer sind zuverlässig, die Europäer sind wettbewerbsfähig und er ist sehr, sehr zufrieden. Und wir sind froh, wir haben, wie gesagt, das ist mehr als ein Bauteil, davon gibt es eine Reihe. Wir sind jetzt in der Planung von 9 dieser Service-Module und das ist wirklich etwas, wo die deutsche Raumfahrt und die europäische Raumfahrt drauf stolz sein kann.
Die Raumfahrt war ja schon immer irgendwie so ein Aushängeschild auch der internationalen Zusammenarbeit. Also, ne, um nochmal auf das Modell der ISS zurückzukommen, da arbeiten Russen mit Amerikanern zusammen, Europäer. Es gibt mit den Japanern beispielsweise auch asiatische Staaten, die dort mitarbeiten. Ist das immer so ein Aushängebeispiel dafür gewesen, dass wir als Menschen auch zusammenarbeiten können irgendwie für Sie?
Ja, schön, dass Sie die Frage stellen. Also wir haben uns ja nicht abgesprochen, aber ich hätte mir genau so eine Frage in diese Richtung gewünscht. Und Sie beantworten es im Prinzip schon. Für mich ist die ISS nicht nur ein technologisch wundersames und tolles Gerät, denn man muss sich vorstellen, die wurde da zusammengebaut, ohne dass man da vorher mal vormontieren oder Ähnliches konnte. Das ist also schon ingenieurtechnisch eine hervorragende Leistung. Was aber aus meiner Sicht wirklich mindestens genauso viel zählt, ist, dass wir einen Bereich gefunden haben. Ein Bereich, bei dem wir hingehen können und sagen, selbst die Menschen sind mal in der Lage gewesen, einen Bereich vor die Klammer des irdischen Streits sozusagen zu ziehen. Also losgelöst von den Handelsstreitigkeiten zwischen Russland und den USA oder China und den USA, sind über die letzten Jahre amerikanische Astronauten immer nur mit russischen Raketen geflogen, denn nach Einstellen des Space Lab, oder des Space Shuttle, Entschuldigung, des Space Shuttle Mission, hatten die Amerikaner keine Chance mehr, Amerikaner auf die ISS zu bringen. Und egal, wie es ausgesehen hat, egal, welche Streitigkeiten es gab, wirklich kritische diplomatische Situationen. Man hat immer mit der Raumfahrt einen Bereich gehabt, wo man gesagt hat, es gibt etwas, wo wir diese Streitigkeiten vorne weglassen, wo wir zusammenarbeiten. Und es ist für mich ein Zeichen dafür, dass wir das auch können. Deswegen ist die ISS aus meiner Sicht nicht nur aus wissenschaftlicher oder technologischer Sicht interessant. Sie wird nicht nur interessanter aus industriell und wirtschaftlicher Sicht. Sie ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz tolles politisches Symbol, weil sie eben zeigt, dass wir hervorragend zusammenarbeiten können. Denn ich habe eben gesagt, wenn man auf die Erde gucken will und genauer hinschauen will, muss man manchmal eben dann ins All fliegen. Und von da sieht man sehr, sehr viel genauer. Gerade für den Klimaschutz ist das wichtig oder eben für effiziente Gestaltung der Landwirtschaft oder viele andere Dinge. Nur eine Sache sehen Sie aus dem Weltraum nicht und das sind Grenzen. Grenzen werden Sie aus dem Weltraum nicht hinbekommen, irgendwie auszumachen, zumindest nicht naturgegebene Grenzen. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz tolle Sache, die die ISS uns lehrt und weswegen die ISS eigentlich fast Gegenstand der Schulbildung werden sollte.
Haben Sie mal so ein, zwei Beispiele, die Sie mal, an denen Sie sehr exemplarisch zeigen können, warum das wichtig ist, etwas auch im Weltall zu erforschen, warum wir das hier nicht auf der Erde können?
Ja, natürlich. Also die Materialforschung ist einer der ganz, ganz wichtigen Beispiele, bei der wir Verständnisse über, ich sag mal zum Beispiel Schmelzvorgänge lernen. Das ist immer schwierig, wenn man zwei Materialien in die Schmelze bringt, dann in der Schwerkraft, dann ist das automatisch, wenn man Öl und Wasser zusammengibt, sieht man ja, was passiert. Aber wenn sie sich nicht durchmischen. Und ein ganz, ganz hervorragendes Beispiel sind Titanaluminide. Heute ein Standardwerkstoff der Luft- und Raumfahrt, auch immer stärker eingesetzt im Automotive-Bereich, viele andere Bereiche. Dieser Werkstoff wurde entwickelt im Weltraum und die Kenntnisse darüber wurden entwickelt im Weltraum und werden jetzt eingesetzt. Zweites Beispiel, gerne wird ja immer die Teflonpfanne genommen, die überhaupt nichts mit dem Weltraum zu tun hat. Aber da, wo mit relativ hoher Sicherheit bei Ihnen die Teflonpfanne drauf liegt, nämlich auf dem Ceranfeld. Das Ceranfeld kommt aus einer Entwicklung der Raumfahrt, wurde eigentlich als Werkstoff für Satellitenhalterungen genutzt, weil es eben sehr thermisch stabil ist. Und hat sich dann eben bei einem Mainzer Unternehmen, das auch damals bei der Entwicklung eben eingebunden war, zu einem Milliardenmarkt entwickelt, was eben zu vielen deutschen Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen geführt hat. Also ist es nicht unbedingt immer ein sehr, sehr langfristiges. Manchmal ist der wirtschaftliche Erfolg auch sehr viel näher. Anderer Bereich, der vielleicht auch noch jeden begegnet, ist etwas, was ganz früher noch relativ teuer gewesen ist, inzwischen kriegt man es bei jedem Discounter, sind Akkuschrauber, Akkugeräte schlechtweg. Denn als die ersten Akkugeräte hergestellt wurden, haben die unfassbar viel Geld gekostet. So viel wie kleine Häuser, kann man fast sagen. Das lag aber daran, dass man eben im Weltraum nicht so wirklich gut Verlängerungskabel verlegen kann. Und deswegen wurden die eben genau für die Raumfahrt entwickelt. Heute eine Technologie, die jeder für ich sag mal, überschaubares Geld bei sich mehrfach zu Hause herumliegen hat. Und um das mal zu zeigen, das können jetzt leider die Zuhörer nicht sehen, haben wir hier einige Schaukästen, die wir mal aufgestellt haben, um einfach exemplarisch einige Beispiele zu bringen, wo Raumfahrtanwendungen eigentlich in unserem täglichen Leben sind und wie sie gar nicht als solche direkt erkennen. Hier vorne, wie gesagt, das Ceranfeld oder der Akkuschrauber. Aber vielleicht auch etwas, was ganz wichtig ist, sehr stark im medizinischen Bereich. Medizinische Erkenntnisse aus der Raumfahrt gehen sehr stark in die tägliche Medizin ein. Hier vorne haben wir ein Pupillentracking, was in der Raumfahrt entwickelt wurde, von der Raumfahrtkrankheit so ein bisschen, weil die schlecht wurde, hat man ein Tracking-Verfahren für die Pupillen entwickelt, was jetzt bei den ganzen LASIK-Untersuchungen auch eingesetzt wird, um die Treffquote zu erhöhen. Hier vorne, das ist ein Gerät, ein Medizingerät, das wird für die in der Hauptkrebsuntersuchung eingesetzt, ein nicht-invasives Gerät. Resultiert aus Analyseverfahren der Magellanwolke. Man hat da mathematische Algorithmen für die Magellanwolke entwickelt und die kann man auch bei der Analyse von Hautkrebs einsetzen. Das heißt, man muss das nicht unbedingt immer herausschneiden, sondern es ist in der Tat möglich, dass man einfach auf Basis dieses Algorithmus, und jetzt fragen Sie mich nicht, wie der geht, da würde ich komplett passen müssen.
Aber um das nochmal kurz einzuwerfen, es ist ja schon faszinierend, dass sich diese Dinge, die wir hier auf der Erde haben, ja überall im ganzen Universum wiederfinden. Also dass alles irgendwie Bausteine sind, die aber vielleicht nur irgendwo anders zusammengesetzt sind. Ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Also das ist eine faszinierende Sache, dass wir einfach über viele dieser Punkte die wir im täglichen Leben einfach jetzt nutzen, die Herkunft nicht wissen. Das ist aber auch nicht wichtig. Wichtig ist, das Geld, das wir in diesem Bereich ausgeben, dass das keine Spielerei von irgendwelchen Wissenschaftlern, Ingenieuren ist, die das zu ihrem eigenen Bereich nehmen oder für ihre eigene Vergnügen nehmen, sondern dass das, was wir da tun, eindeutig mit dem Ziel ausgegeben wird, den Nutzen und das Leben hier auf der Erde zu verbessern.
Ja, ich sehe jetzt hier gerade schon, da gucke ich auch schon die ganze Zeit drauf, ein 10-Euro-Schein. Warum liegt der denn da?
Ja, der 10-Euro-Schein, der symbolisiert ungefähr den Betrag, den wir im Rahmen der ESA ausgeben. Passt nicht ganz richtig. Man kann ungefähr sagen, wir liegen ungefähr bei 15, 16 Euro, die der Steuerzahler in Deutschland, der Bürger in Deutschland für Raumfahrt ausgibt. Das ist deutlich weniger, als die meisten erwarten. Also viele andere Bereiche sind da sehr, sehr viel teurer. Das heißt, Raumfahrt kostet den Bürger pro Monat ein bisschen mehr als 1 Euro.
Und dafür kriege ich nachher einen günstigen Akkuschrauber oder
einen günstigen
Zahnspange oder was ist das
da? Einen günstigen Akkuschrauber, den Airbag zum Beispiel. Der Airbag resultiert auch aus Entwicklungen der Raumfahrt. Ich sag mal, jetzt immer wieder wichtiger, gerade jetzt in der Pandemie, die Folien zur Verpackung von Lebensmitteln resultieren daraus. Wichtige MRT-Geräte, Röntgengeräte.
Also ich würde sagen, das hat sich schon rentiert. Die 10 bis 15 Euro, die man so ausgibt.
Ich denke, das ist extrem gut investiertes Geld. Es gibt auch sogenannte sozioökonomische Untersuchungen, die das dann quantifizieren, also wo wir nicht vor so einem Schautafel, für die Zuschauer oder Zuhörer, die sind leider keine Zuschauer, sind. Wir haben hier eine Vitrine mit, ich sag mal, 50, 60 Exponaten. Und wir haben noch ein paar andere Vitrinen woanders stehen. Die können wir nicht alle durchgehen. Gibt es aber sozioökonomische Studien, die dann zeigen, dass man ungefähr bei 3 Euro, etwas sogar über 3 Euro liegt für jeden Euro, den man in Raumfahrt investiert. Es ist also sozioökonomisch gesehen auch ein Geschäft. Bereits jetzt schon.
Was mich auch mal interessieren würde, um mal so ein bisschen von der Technik wegzukommen, das ist auch so eine Frage, die viele sich stellen, das ist ja die Frage nach Leben. Ne? Leben, ob das noch irgendwo außerhalb des Planeten Erde noch irgendwie möglich ist oder so. Gibt es eigentlich einen Fahrplan bei Ihnen? Was ist, wenn Außerirdische mit uns Kontakt aufnehmen?
Auf jeden Fall gibt es da sicherlich in der einen oder anderen Schublade einen Fahrplan. die Bundesregierung oder Regierungen allgemein werden ja immer oder werden leider sehr oft als unvorbereitet oder vielleicht nicht so umsichtig aufgenommen, wie sie tatsächlich sind. Also wir reagieren jetzt gerade in dieser Situation, glaube ich, in dieser Situation der Pandemie so gut, weil es in 2013 schon einen im Prinzip einen kompletten Szenarioanalyse für genau so eine Pandemie gegeben hat, bei der man hingegangen ist und sich durchgespielt hat, was passiert, wenn genau aus dem chinesischen Bereich etwas auf anderen Wegen, und sonst hätte man sagen müssen, die hätten damals wirklich eine Kristallkugel gehabt, dieser Virus hierher kommt. Deswegen hat, glaube ich, Deutschland im internationalen Vergleich sehr, sehr gut reagiert. Und deswegen geht es uns aktuell sehr viel besser, wenn sich die Bevölkerung weiterhin diszipliniert. Das ist momentan sicherlich nicht so einfach, allen zu vermitteln. Man kann nur hoffen, dass da das Bewusstsein wieder einsetzt. Ich formuliere es genau so und ganz bewusst so. Und natürlich gibt es auch sicherlich Pläne oder Ideen, was würde passieren, wenn. Ich habe keinen.
Sie haben keinen. Also Sie haben jetzt, man muss sich das nicht so vorstellen, Sie haben jetzt einen Plan in Ihrer Schublade. Wenn Spock anruft, dann mache ich das.
Also wenn Spock anruft, dann würde ich mich erstmal riesig freuen, weil ich ein absoluter Trekkie bin. Das fände ich schon mal absolut klasse. Ich glaube, er wird nicht anrufen. Also da gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere, die auf seiner Liste vorne dran stehen. Ich weiß auch nicht, ob das eine Technologiefrage oder eine gesellschaftspolitische Frage ist. Also ich bin ja selbst Ingenieur. Ich glaube auch, dass wir Ingenieure, wenn man uns nur genug Geld gibt, viele, viele Probleme lösen. Es gibt aber auch bestimmte Dinge, wo man nicht Ingenieure dran lassen sollte.
Wenn ich mal nachts den Blick zum Himmel richte, und man sieht ja auch die Nachrichten, es gibt ja auch immer mehr private Organisationen, wie zum Beispiel SpaceX und so, die mit Starlink und so ganz viele Satelliten in die Erdatmosphäre schicken. Da ist ja eine Menge los über uns und das haben wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Der Raum um die Erde ist ja begrenzt, ist ja nicht irgendwann voll.
Absolut richtig. Auch da haben Sie mit Ihrer Frage, und ich wiederhole mich, wir sind nicht abgestimmt, nicht abgesprochen. Ich würde mal sagen, fast ins Schwarze getroffen. Es gibt zwei Bereiche, die Sie jetzt damit angesprochen haben, die ganz, ganz wichtig sind. Das ist einmal die Frage des Space Debris, also das ist Weltraummüll. Es gibt einen tollen Film mit Sandra Bullock und George Clooney, Gravity, den lasse ich manchmal in Vorträgen, lasse ich da manchmal eine Sequenz mitspielen, weil es einfach Hollywood-technisch hervorragend gemacht ist, wie eben auch das Space Shuttle durch eben Space Debris getroffen und dann zerschlagen wird. Und man muss sich vorstellen, diese Debris-Teile sind vielleicht auch nur ein Zentimeter oder etwas größer, aber sie kommen eben mit 28.000 Stundenkilometern und das ist eben dann ein Impact, der auch Satelliten zerstören kann. Und es ist ein riesiges Problem, speziell vor dem Hintergrund, dass jeder Treffer führt natürlich dann zu einer Vielzahl von weiteren Bestandteilen, die im Erdumwelt kreisen. Und die fallen ja eben nicht runter. Sie sind ja im Schwerelos- bzw. Microgravity-Bereich. Das heißt, die bleiben Jahrzehnte auf ihren Bahnen und stellen ein Risiko für diese aktive Satelliten dar. Und das ist ein Thema, dem wir uns widmen müssen. Und das sind zwei Themen, die wir da gleichzeitig machen. Das ist einmal das Traffic Management. Das heißt, wie arrangieren wir eigentlich jetzt tatsächlich den Verkehr der Satelliten da oben und informieren über die Bahnen, das heißt diese Space Debris, diese Bestandteile, die da als Gefahr für unsere Satelliten in den Orbits kreisen. Da gibt es sogenannte Kataloge drüber, dass wir diese Informationen austauschen, dass wir die neuen identifizieren. Gerade jetzt, letzten Monat, haben wir zusammen mit dem Fraunhofer-Institut ein Institut für die Bundeswehr da aufgebaut. GESTRA nennt sich das. Das ist dann auch in der Presse gewesen, wo wir eben mit einer neuen Technologie sehr weite Bereiche im Raum überwachen können, um mal zu sehen, wo gibt es denn überhaupt Teile. Und dann gibt es andere Bereiche, die dann sehr genau dann identifizieren und die Bahn verfolgen können. Die Amerikaner haben da einen Katalog. Da führt man dann die entsprechenden Informationen ein. Die teilen dann auch die Informationen. Das heißt, wenn man dann hingeht Es wird festgestellt, dein Satellit ist auf Kollisionskurs, kriegt dann das mitgeteilt und kann entsprechend reagieren und ausweichen. Das hört sich jetzt an, da weicht man eben aus, aber jede Ausweichaktion führt automatisch dazu, dass die Lebensdauer des Satelliten kürzer wird, denn was wir nicht da oben haben, sind Tankstellen. Das heißt, in dem Moment, in dem wir keinen Treibstoff mehr haben, ist der Satellit tot und damit kann er auch seine Funktion dann nicht mehr erfüllen. Dementsprechend versuchen wir, die Anzahl der Ausweichaktionen oder die Ausweichmanöver so gering wie möglich zu halten. Und dieses Traffic Management ist eine Sache, die sich die Bundesregierung jetzt in ihrer Präsidentschaft angenommen hat, bei der europäischen Ratspräsidentschaft, bei der sie eben mit anderen europäischen Nationen diskutiert, wie wir da konstruktiv einwirken können, dass es in diesem Bereich Fortschritte gibt. Zweiter Teil ist eben das Space Debris, das heißt, wie bekommt man tatsächlich tote Satelliten oder eben Weltraummüll tatsächlich wieder deorbitet oder eben, das ist eine andere Strategie, weit, weit, weit raus in den Weltraum, wo sie keine Gefahr mehr darstellen.
Es ist ja so, wie ich das jetzt rausgehört habe, ja auch nicht reglementiert, da es sich ja um internationalen Raum handelt. Wenn jetzt auch noch Amazon beispielsweise anfängt, sein Programm anzukurbeln und noch mehr Satelliten beispielsweise dorthin schickt, dann ist das doch schon eigentlich etwas, was auch sehr akut ist, dieses Problem, oder?
Also nicht reglementiert ist nicht ganz richtig. Es gibt ein Weltraumgesetz, das ist im Jahr 1967 und da sind viele Dinge drin geregelt, auch Dinge, Eigentum, das jetzt oft diskutiert wird, wenn es dazu kommt, zu Mining-Ideen, wie sie von Luxemburg zum Beispiel nach vorne gebracht werden, auch von einigen amerikanischen Unternehmen, wobei es da allerdings hauptsächlich sinnvollerweise nicht darum gehen kann, irgendwelche Ressourcen zurück auf die Erde zu bringen, sondern eigentlich eher die vor Ort für andere Dinge zu nutzen. Das sind Sachen, die in diesem Weltraumgesetz geregelt oder angesprochen sind. Hier braucht man sicherlich eine Konkretisierung. Da bemühen wir uns auch im Rahmen der Vereinten Nationen, denn wir glauben, es ist, also wir, das heißt die Bundesrepublik und wir als Vertreter aus dem Agenturbereich treten dafür dann in den Vereinten Nationen in Wien, in den entsprechenden Gremien damit auf, dass das eine zwischenstaatliche Thematik sein soll, wo sich alle Nationen eben einigen sollen. Es gibt auch andere Tendenzen, es gibt einige Staaten, die sagen, wir regeln das für uns wir sind dann einfach schneller und die Vereinten Nationen arbeiten an ihnen so langsam. Das ist in der Tat richtig, wenn man etwas mit vielen, vielen Partnern, Mitgliedstaaten abstimmen muss, dann sind in der Regel die Abstimmungsprozesse nicht so schnell wie in einer Diktatur, sage ich mal ganz einfach, um da die Extreme zu nehmen. Sie haben aber auch meistens etwas mehr Bestand und sind insgesamt gesellschaftlich besser und breiter akzeptiert. Deswegen versuchen wir, das über die Vereinten Nationen zu machen. Eine Situation, die wir auch von der EU her kennen, hinsichtlich der Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung. Also insofern, das ist eine Thematik, die angegangen werden muss. Auch Deutschland hat ja im Koalitionsvertrag, dass wir ein eigenes Weltraumgesetz aufbauen müssen. Das stellt man sich manchmal ein bisschen einfacher vor, als es ist. Denn wir müssen eine Balance finden, auf der einen Seite sicherzustellen, dass private Unternehmen nicht auf Kosten des Staates sich sozusagen agieren und wenn etwas passiert, der Startstaat sozusagen dafür haftet. Auf der anderen Seite können wir aber auch nicht hingehen und Gesetze erlassen, die Unternehmen, die Start-up, die jungen Unternehmer, die das machen wollen, so an die Kandare, so in ein Korsett zwingt, dass sie keine Möglichkeit mehr haben, in Deutschland ihre Ideen umzusetzen. Und wir sie sozusagen zwingen, dann in andere Länder zu gehen. Und das ist ein Balanceakt, den man bei eben dieser Weltraumgesetzgebung beachten muss.
Okay, Sie hatten gerade schon mal angesprochen, Gravity wäre so ein Film, den Sie empfehlen können. Was sind denn für Sie, Sie sind ja Ingenieur und Raumfahrtexperte, was sind aus Ihrer Sicht noch so Filme oder Serien, die Sie empfehlen würden, wo man sagen würde, die geben einen ganz guten Eindruck davon, wie es wirklich ist?
Ah, das würde ich nicht so. Also, wenn man sehen will, wie man es wirklich ist, dann sollte man sich schon wissenschaftlich basierte Dokumentationen angucken. Aber ansonsten gucken sie doch alle Science-Fiction-Filme, wo sie Spaß dran haben. Es geht darum, manchmal soll man einfach auch so Sachen machen, damit man Spaß hat. Also, ich gucke super gerne alte Star Trek-Filme und bin immer auch der Meinung, noch Captain Kirk war immer doch der Beste.
Das wäre nämlich jetzt meine Abschlussfrage gewesen: Kirk oder Picard?
Nein, eindeutig, ich bin Kirk. Eindeutig Captain Kirk mit seiner Mannschaft, Scotty. Und er hat ja nie gesagt, beam me up. Aber wenn er da wäre, dann würde ich sagen, beam me up. Dann weiß ich mal, wie es da oben aussieht. Ganz, ganz sicher.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für die Möglichkeit. Vielen Dank.